Und dann haben wir gefragt, dann haben die so rumgedruckst und so. Und dann hat eine Schwester gesagt, ja, die ist im Himmel. Ja, im Himmel. Ja, was heißt im Himmel? Ja, dann haben die rausgerückt, dass die tot gestorben ist innerhalb der Woche zwischen den Besuchen und dass die schon auf dem Anstaltsfriedhof beerdigt war. Ja, dann haben wir da gesessen. Junge Frau, wegen Aggressivität, körperlich.
Innerhalb des Landschaftsverbands war das ganze Thema eine lange Zeit eine Art Tabuthema.
Und zwar beginnt 1732 eine Phase in Brauweiler, in welcher wirklich besonders viele Verbrecher außergewöhnlich brutal verurteilt und gerichtet wurden. Denn Magdalena Fusters war selbst bereits verheiratet, als sie von Peter Josef Limburg schwanger wurde. Und er hat sie getötet am Nikolaustag 1744, als sie kurz vor der Geburt des Babys standen. Okay, hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast Scheinheilig, True Crime Geschichten aus der Abtei Brauweiler. Ich bin Bettina und neben mir hier sitzt heute Richard.
Hallo.
Und ja, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Das ist eine ganz normale, reguläre Folge und wir stellen uns heute wieder zwei Crime-Fälle aus der Abtei Brauweiler vor. Ich habe gerade spontan gar keine Ahnung, was du für einen Fall machst und deswegen freue ich mich schon darauf. Ja, und dann würde ich sagen, können wir loslegen? Möchtest du anfangen, weil ich bin neugierig?
Ja, kann ich gerne machen. Ich habe dir bzw. euch heute einen Fall mitgebracht, der jedoch zu so einer Art Konglomerat aus einzelnen, nicht zusammenhängenden Fällen gehört, die insgesamt dazu führten, dass das Landeskrankenhaus Brauweiler 1978 geschlossen wurde. Ich weiß ja, dass du dich ein wenig mit dem Landeskrankenhaus auskennst, denke aber, dass das für unsere Hörerinnen und Hörer sicherlich ganz sinnvoll ist, ein wenig das Landeskrankenhaus vorzustellen. 1969 wurde die Landesarbeitsanstalt Brauweiler infolge der sogenannten großen Strafrechtsreform geschlossen. Diese große Strafrechtsreform gestaltete erstmal in wirklich großen Maßstäben die Strafgesetzgebung nach Ende des Zweiten Weltkriegs um. Und soweit ich gelesen habe, ist die Grundlage unseres heutigen Strafgesetzbuchs noch immer das am 1. Januar 1872 in Kraft getretene Reichsstrafgesetzbuch, welches mehrfach geändert, aber grundlegend erst im Laufe der 50er und 60er Jahre verändert wurde, was wiederum in der großen Strafrechtsreform Form annahm. Ein Punkt in dieser Strafrechtsreform war eben auch die Abschaffung der anschließenden Unterbringung von Straftätern nach verbüßter Haft in einem Arbeitshaus, um dort ein gesetzmäßiges und geordnetes Leben zu erlernen. Daher wurden die Insassen der Arbeitsanstalt auch als Korrigenten und Korrigentinnen bezeichnet. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Arbeitsanstalt wurde geschlossen und der Landschaftsverband Rheinland hat versucht, das Abteigelände in eine andere, aber ähnliche Nutzung zu überführen. Man gründete das Rheinische Landeskrankenhaus Brauweiler. Zunächst wurde versucht, ein psychiatrisches Krankenhaus mit dem Schwerpunkt der Suchtbehandlung einzurichten, was jedoch nicht gelang. Daher wurden die Pläne 1972 so abgeändert, dass ein psychiatrisches Krankenhaus mit definiertem Versorgungsgebiet entstand. Dieses Krankenhaus bestand in diesem Zweck, wie eben erwähnt, bis 1978. Die 1970er Jahre waren ja generell Jahre des Umbruchs. In vielen Bereichen hielt der gesellschaftliche Wandel, den wir heute oft lapidar mit 68er bezeichnen, Einzug. Was ist dir denn über die Veränderungen im psychiatrischen Bereich bekannt?
Wow, nicht viel. Also, Gott, war in den 70ern nicht auch Erikson und die Weiterentwicklung von der Psychoanalyse? Das, da kann ich gerade aus meinem Pädagogik-LK schöpfen. Ja, aber ich, vom Gefühl her würde ich sagen, sind die 70er doch bestimmt so eine Zeit gewesen, wo man zum ersten Mal in Richtung neuere psychiatrische Ansätze gedacht hat. Ja, genau. Während man vorher in den 50er und 60ern ja noch relativ repressiv war.
Ja, ja, das fasst so, eigentlich ganz gut zusammen. Der Landschaftsverband Rheinland war vielleicht auch wegen Bonn als damaliger Hauptstadt der Bundesrepublik und des Bundestags einer der wichtigen Verbände mit psychiatrischen Krankenhäusern und Kliniken. Und der Gesundheitsdezernent des LVR war damals Professor Dr. Kaspar Kuhlenkampf. Sagt dir der Name vielleicht was?
Kuhlenkampf. Es gibt ein Buch oder so, wo der im Titel ist.
Ja, aber das ist ein anderer. Also es gab auch okay. so ein Fernsehmoderator.
Ah ja, den meine ich wahrscheinlich.
Ja. Und Kuhlenkampf war einer der Reformer der deutschen Psychiatrie und wurde eben in genau diesem Rahmen des gesellschaftlichen Wandels vom Bundestag beziehungsweise dem Bundesgesundheitsminister zum Vorsitzenden einer Enquete-Kommission berufen. Aufgabe dieser Sachverständigenkommission war es, die Lage der Psychiatrie zu untersuchen, darzustellen und Reformansätze auszuarbeiten. Diese Kommission stieß mit ihrer Arbeit eine Reform an, deren Prozess bis heute andauert. Ein grundlegender Punkt, den die Kommission und die Psychiatriereform sehr schnell änderten, war das Verständnis der Unterbringung der Patientinnen und Patienten sowie das Verständnis des Patienten und der Patientin selbst. Wo man zuvor noch mehrheitlich Menschen verwahrt hat, änderte sich die Psychiatrie grundlegend und man setzte mehr auf Behandlung und Therapie. Ersteres war aber auch erst seit dem Aufkommen von Neuroleptika in den 1950er Jahren besser möglich geworden. Zuvor hat man vor allem auf Elektroschocks und Ähnliches gesetzt. Jetzt aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Man muss sich aber im Hinterkopf behalten, dass diese Reformbestrebungen A, noch nicht wirklich alt waren und B, die tatsächliche Reform erst 3 Jahre vor 1978 angestoßen worden war. Was auch bedeutet, dass in vielen Köpfen noch das vorherige Verständnis von Psychiatrie fest verankert war. Brauweiler stellt hier zudem noch eine Sondersituation dar, da hier nicht nur das, was ich eben gesagt habe, zu beachten ist, sondern auch, dass ein großer Teil des Personals bereits in der Arbeitsanstalt beschäftigt war und somit zum Teil aus Wärterinnen und Wärter in kurzen Umschulungen Pflegerinnen und Pfleger gemacht worden waren. Wie du weißt, beschäftige ich mich ja schon seit einiger Zeit mit dem Skandal, der sich um die Schließung des Landeskrankenhauses entwickelt hatte und habe vor ein paar Jahren zu diesem Thema ja auch Zeitzeugeninterviews geführt. Daher dachte ich mir, wir machen jetzt vielleicht mal was ganz Neues, also zumindest für unseren Podcast. Ich spiele dir einmal einen Auszug aus einem Zeitzeugeninterview vor und berichte dir den Rest dann später.
Oh, aufregend, ja, gerne.
Der Mann, dessen Bericht wir uns gleich anhören, ist Lothar Gothe. Er war bzw. ist Teil der Sozialistischen Selbsthilfe Köln. Und ich glaube, man kann das so sagen, ohne das werten zu wollen, überzeugter Kommunist. Herr Gothe engagiert sich schon seit seiner Studentenzeit sowohl politisch als auch für entflohene Jugendliche aus Jugendheimen, psychiatrisch Kranke oder sonstige Menschen, die nicht für sich selbst kämpfen können. Lothar Gothe war, wie eben gesagt, 1978 Teil der Personen, die sich in der Sozialistischen Selbsthilfe Köln engagierten und kam so auch immer wieder mit dem Landeskrankenhaus Brauweiler und dem LVR im Gesamten in Kontakt. Bevor ich jetzt jedoch noch mehr verrate, hören wir uns einmal seine Erinnerungen an, wie es aus seiner Sicht zur Schließung des Landeskrankenhaus Brauweiler kam.
Und der hat dann mit anderen die Ambulanz im SSK gegründet. Die war dann in dem ehemaligen Hotel Astor. Da war dann der Versammlungsraum und von da gingen zwei Räume ab, wo die eine Arztpraxis, später sogar einen Zahnarztstuhl hatten. Da wurden also Leute behandelt ohne Krankenschein und Gesuchte und illegal in Anführungszeichen und so. Und jetzt kommt dieser Abend, da kommen die zwei jungen Frauen aus Brauweiler zurück, ganz erschüttert in den Versammlungsraum und sagen, ja, sie wollten die Marion besuchen und dann war die nicht in der Station. Und dann haben wir gefragt, dann haben die so rumgedruckst und so. Und dann hat eine Schwester gesagt, ja, die ist im Himmel. Ja, im Himmel. Ja, was heißt im Himmel? Ja, dann haben die rausgerückt, dass die tot gestorben ist innerhalb der Woche zwischen den Besuchen und dass die schon auf dem Anstaltsfriedhof beerdigt war. Ja, dann haben wir da gesessen. Junge Frau, wegen Aggressivität, körperlich fit. Die Ärzte, zwei Ärzte, die da, die hatten so ein paar Abende in der Woche, waren aber da. Haben wir die geholt, sagen, ja, kann man das erklären? Nee. Jetzt war ja die Christa mit uns in Kontakt, die da Sozialarbeiterin war und die hatte, wusste, dass sie sehr überdosiert waren. Und da sind wir zu dem Schluss gekommen, die einzig logische Erklärung ist, die von einer Woche auf die andere, die haben sie nochmal, die ist nochmal überdosiert und da ist die dran gestorben. Und dann haben wir, das war für uns ein Punkt, wo wir, wie soll ich mal sagen, da haben wir gesagt, also jetzt sind wir fast an einem Punkt, wie in der Nazi-Zeit, dass ein Mensch in staatlichem Gewahrsam gequält wird, eine Überdosierung ist sowieso schon eine Folter, und dass der innerhalb einer Woche stirbt, verschwindet, weg ist und kein Hahn kräht danach. Und das hat uns also, das hat alle Widerstandskräfte mobilisiert. Und dann haben wir ja die Stände von Brauweiler im Landeskrankenhaus und vor der Zentrale am Kennedy-Ufer täglich aufgebaut und haben die beschuldigt, dass sie die Marion Masur mehr oder weniger umgebracht haben. Eine Strafanzeige gemacht. Und ich weiß nicht mehr, wie lange das ging. Dann sind wir immer morgens, haben wir das eingeteilt. Jedenfalls standen wir dann vor dem Landschaftsverband und haben den beschuldigt, die umgebracht zu haben. Und das, irgendwann nach einer Woche kam ein Journalist und sagte, warum steht ihr dann überhaupt noch? Sagen wir, wieso? Ja, das ist doch unmöglich. Die müssen euch doch abräumen. Das ist doch ein Wahnsinnsvorwurf. Ne? Jetzt weiß ich das zeitlich nicht mehr genau, aber über uns hatte ein Journalist vom Stern, der früher beim Stadtanzeiger war, mehrmals berichtet, den habe ich angerufen und der hat irgendwie, das weiß ich durch Bestechung, der hat das Krankenblatt nachts besorgt, der hatte Connections nach in Köln. So, für uns entstand ja immer mehr. Das grenzt ja an Gestapo immer mehr. Dann brach das ja über den Landschaftsverband herein. Die Sonderkommission wurde gebildet aus Landeskriminalamt. Die machten eine Hausdurchsuchung in Brauweiler. Da war die Krankenakte aber gesäubert. Da war das Krankenblatt weg. Aber es war ja durch den Sternflug in der Welt. Und ist das denen völlig außer Kontrolle geraten. Dann berichteten die überregionale Presse und so. Und dann ging der Kuhlenkampf und gingen die hin und haben das geschlossen.
Bevor ich das Ganze jetzt noch ein wenig ausführe und mit kalten, harten Fakten unter Fütter. Was geht dir durch den Kopf, wenn du das hörst? Ich meine, du kennst die Geschichte ja ein wenig, aber was sagst du dazu?
Das ist Vergleiche mit der NS-Zeit zu ziehen, ist vielleicht an der Stelle ein bisschen schwierig. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich total gut, dass es da Leute gibt, junge Menschen gibt und gab, die sich zusammenschließen, um Missstände, auf die sie irgendwo aufmerksam werden, aufmerksam zu machen und die auch anzuprangern und zu benennen und damit am Ende tatsächlich was zu bewirken.
Ja, also das mit den Vergleichen zur NS-Zeit, das sehe ich wie du. Auf der anderen Seite war das ja auch damals noch nicht so lange her und wahrscheinlich für die auch einfach noch präsenter als für uns heute. Nichtsdestotrotz, das ist natürlich keinerlei Vergleich zu den Euthanasie-Geschichten, die während der NS-Zeit passiert sind. Ich werde jetzt versuchen, dir kurz und knapp die Geschichte des Skandals zu erzählen, wie er nach den reinen Fakten der Ermittlungskommission sich darstellte. Und wir haben ja schon gehört, dass Marion Massur eben gestorben ist. Marion Massur war 21 Jahre alt und bereits mehrfach in psychiatrischer Behandlung. Letztmalig wurde sie Ende 1977 in Brauweiler aufgenommen und behandelt. Die Ermittlungen stellten fest, dass Marion Medikamente in viel zu hoher Dosis erhalten hatte. Es konnte jedoch nicht mehr festgestellt werden, ob es sich um Absicht, menschliches Versagen oder um ein fatales Missverständnis zwischen behandelnden Ärzten sowie Pflegepersonal handelte. Letzteres schien jedoch leider sehr wahrscheinlich, denn die Mengenangaben, die in den medizinischen Akten aufgezeichnet wurden, waren sehr schwammig. Zum Teil waren die Mengenangaben der Tabletten eben ganz grob aufgeschrieben und man muss wissen, dass jede Tablette, wie bei Schmerzmitteln, die man wegen Kopfschmerzen nimmt, Angaben in Milligramm aufgedruckt sind. Daher macht es natürlich einen Unterschied, ob man zweimal 250 Milligramm oder zweimal 500 Milligramm zu sich nimmt. Diese Tabletten gab es eben in verschiedenen Dosierungen. Und wenn dann nur dran steht, beispielsweise dreimal am Tag eine Tablette, sagt das natürlich noch nichts darüber aus, in welcher Dosierung das geschehen soll. Marion hatte, so stellten die Ermittlungsbehörden eben fest, zum Teil jedoch die dreifache Tagesdosis erhalten. Statt 600 Milligramm wurden ihr 1800 Milligramm eines Medikaments gegeben und dies führte letztlich zum Tod der Patientin. So, das war jetzt wirklich in absoluter Kurzform, was geschehen ist, denn man könnte da gut und gerne mehr als eine Stunde drüber sprechen. Wenn du jetzt die Erinnerungen im Vergleich mit der Kurzform der Ermittlungen hörst, was denkst du dann darüber?
Na, im ersten Moment ist es ja irgendwie egal, ob es jetzt menschliches Versagen war. Also ich weiß, dass das aus der Ermittlungssicht und aus der Verurteilung, also aus dem Strafrecht heraus ist das nicht egal, aber im ersten Moment ist es irgendwo egal, wo der Fehler jetzt genau lag. Wichtig ist, dass es einen Fehler gab und dass verhindert werden muss, dass dieser Fehler jemals wieder passiert.
Ja.
Also so würde ich da jetzt irgendwie rangehen.
Ja, das ist durchaus richtig. Aber was ich halt wirklich wichtig fand, ist, dass man zumindest durch diese schwammigen Angaben, wie viele Tabletten und in welcher Dosis die verabreicht werden soll, zumindest feststellen konnte, dass es kein absichtlicher Mord oder ähnliches war, sondern tatsächlich einfach, so schlimm das ist, aber einfach nur ein Unfall mehr oder weniger war.
Ja, wobei Fahrlässigkeit ja auch durchaus ja strafrechtlich relevant ist.
Ja, also die Schuld wurde juristisch aufgearbeitet und die entsprechenden Personen verurteilt. Ja, ich hoffe, man versteht, dass ich die Namen vielleicht hier von den Personen nicht nenne, weil darüber hatten wir ja auch schon mal miteinander gesprochen. Die Rechtsauffassung, also unsere Rechtsauffassung, zeigt ja, dass verbüßte Taten als gesühnt angesehen werden. Und daher, da die Leute zum Teil noch leben, finde ich, dass man dann die Namen nicht nennen sollte. Zum anderen möchte ich aber vor allem auch das Opfer halt irgendwo in den Mittelpunkt stellen. Denn hätte man sie anders behandelt, könnte Marion Mazur sicherlich noch am Leben sein. Innerhalb des Landschaftsverbands war das ganze Thema eine lange Zeit eine Art Tabuthema. Doch seit der LVR sich im Rahmen der geschichtswissenschaftlichen Aufarbeitung solchen und anderen unrühmlichen Themen der Vergangenheit unter dem Motto der LVR stellt sich seiner Geschichte stellt, wird auch die neuere Geschichte Brauweilers immer mehr unter die Lupe genommen. Noch eine kurze Frage zum Abschluss. Wusstest du über diesen Fall was, bevor du deine Arbeitsstelle hier in Brauweiler angefangen hast?
Nein. Gar nichts.
Ja. Das fand ich bei den Zeitzeugen-Interviews auch irgendwie ein bisschen erschreckend. Das ging zwar sogar durch die Tagesschau, aber anscheinend haben die wenigsten Menschen irgendwie Notiz davon genommen. Und umso wichtiger, finde ich, ist es, dass wir uns da immer wieder mit beschäftigen.
Ja, also ich finde das auch gut, dass du den Fall heute gemacht hast, um den auch nochmal irgendwie präsent zu machen und zu sagen, wir wissen, dass hier in Brauweiler auch Schlimmes passiert ist, auch vor nicht allzu langer Zeit. Und wir verstecken das nicht. Wir sind uns dessen bewusst.
Ja. Ja. Das kann man, glaube ich, gut als Abschluss stehen lassen. Dann bin ich mal gespannt, was du mitgebracht hast.
Ja, ich wollte mich schon am Anfang entschuldigen, dass meine heutige Inhalte nicht ganz so komplex und auch nicht so deep sind, einfach. Und das trifft sich aber ja vielleicht auch ganz gut, ne? Weil dein Thema hat super viel Tiefgang und ist super wichtig und ernst und hat einfach eine enorme Tragweite irgendwo, finde ich, eine große Bedeutungsebene. Und meins ist, mehr sowas Schönes, womit, weil also schön nicht, es geht um Verbrechen, oder es geht gar nicht richtig um Verbrechen, mehr um Verurteilungen, aber es ist schon lange her und deswegen kann man sich da, glaube ich, mehr von lösen und das aus einer rein historischen Perspektive betrachten und das nimmt einen dann nicht mehr ganz so sehr mit, irgendwie auch emotional, wie wenn man von einer toten jungen Frau hört, die Ende der 70er gestorben ist, an dem Ort, wo wir jetzt tagtäglich arbeiten.
Ja.
Deswegen zu meinem Fall. Wir begeben uns dafür heute zurück in das 18. Jahrhundert. Und was verbindest du denn so mit dem 18. Jahrhundert?
Wenn ich so an Brauweiler denke, auf jeden Fall die barocke Prälatur, den Neubau am Kloster, aber auch...
Dann denk mal kurz nicht an Brauweiler, sondern an die Welt.
An die Welt, dann an die Französische Revolution.
Mhm. Noch was?
Was war denn da noch? Aufklärung. Goethe, kann das sein?
Goethe auch, Ende des 18. Ja.
Ja.
Also ich habe jetzt für uns so drei große Pfeiler der Ereignisse für das 18. Jahrhundert rausgesucht. Und die, da gebe ich jetzt nochmal so ein bisschen Einblick, auch wenn du ganz viel davon schon wissen wirst, weil das teilweise so Geschichts-LK-Grundwissen ist oder weiß ich nicht, 10. Klasse Geschichte Grundwissen. Aber ich denke, das ist vielleicht ganz interessant, nochmal als Einblick zu hören, weil später würde ich gerne unseren Fall so ein bisschen mit dem Hintergrundwissen dieser drei großen Ereignisse nochmal rekapitulieren.
Mhm.
Wir haben da erstmal als Einstieg der Ereignisse in der Mitte des 18. Jahrhunderts den Siebenjährigen Krieg von 1756 bis 1763. Und der wird ja auch so ein bisschen als eigentlich erster Weltkrieg bezeichnet. Zumindest ist das so eine These in der Geschichtswissenschaft, weil da eigentlich alle europäischen Großmächte drunter dran beteiligt waren und auch die Bereiche der Kolonien in Amerika, Afrika, Asien, dann Indien, Nordamerika, also eigentlich überall wurden Kämpfe und Stellvertreterkriege geführt und deswegen ist da eben die These, dass das eigentlich der Erste Weltkrieg war. Und es ging dabei hauptsächlich eben um die Territorialstreitigkeiten und Herrschaftsgebiete sowohl in Europa als auch hauptsächlich in den Kolonien, was ja für die Wirtschaft der wichtigste Faktor war. Das ging eben bis 1763 und hatte ja ein bisschen so zum Ergebnis, dass Großbritannien sich als Großbritannien kann so als größter Sieger daraus vorgegangen sein. Aber auch andere Mächte wie zum Beispiel Frankreich haben da jetzt nicht so super groß verloren.
Hm.
Ist aber allgemein halt schwierig zu betrachten, weil es da nicht wie in den anderen Weltkriegen, wo es ein oder mehrere klare Verlierer gab, das ist bei dem Krieg am Ende halt nicht der Fall. Dann geht's quasi aber auch schon weiter, nämlich ab 1760 verschlechtern sich dann auch die Beziehungen zwischen dem englischen Mutterland und den amerikanischen Kolonien. 1773 war der erste Massenprotest der Koloniebewohner und das gipfelte dann 1775 bzw. 1776 im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Der hatte ja auch sehr weitreichende Folgen und war auf jeden Fall was Besonderes, weil am Anfang eben sehr schlecht ausgerüstete und auch gar nicht ausgebildete Amerikaner mit Unterstützung von Frankreich und anderer europäischer Mächte gegen die gut ausgebildeten, gut ausgestatteten britischen Kolonialtruppen kämpften, dann aber trotzdem ihre Unabhängigkeit erklärten und in der Schlacht von Yorktown dann auch die britische Armee tatsächlich schlugen.
Mhm.
Und im Frieden von Paris erhielten die USA dann 1783 von Großbritannien die formelle Unabhängigkeit und die Hoheitsrechte über die Gebiete der 13 ehemaligen englischen Kolonien, womit ja die USA geboren wurden. Dann als drittes Ereignis, das, was du erwähnt hast, die Französische Revolution, gehört zu 1789 bis 1799 zu den folgenreichsten Ereignissen der neuzeitlichen europäischen Geschichte. Denn die Abschaffung des feudal-absolutistischen Ständestaats und die Umsetzung grundlegender Werte und Ideen der Aufklärung waren als Ziele der französischen Revolution grundlegend für das moderne Demokratieverständnis und haben das eben sehr beeinflusst und geformt und überhaupt erst die Ideen der Menschenrechte hervorgerufen. Es ist außerdem so, dass auch man sagt, dass zumindest auch die Französische Revolution ganz stark Impulse aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskampf bekommen hat, aber insgesamt kann man, glaube ich, sagen, dass allgemein die Ereignisse, die ich gerade aufgezählt habe, auch in Zusammenhängen gesehen werden können untereinander.
Mhm.
Genau. Es gab von der Französischen Revolution ja auch so ein bisschen drei Phasen. Ich weiß nicht, ob du dich aus der Schule dran erinnerst. Ich mache das so ganz kurz. Die ersten beiden Jahre standen eben im Kampfe für im Zeichen des Kampfes für bürgerliche Freiheitsrechte und die Schaffung einer konstitutionellen Monarchie. Dann die zweite Phase bis 94 führte angesichts der inneren wie äußeren gegenrevolutionären Bedrohung zur Errichtung einer Republik mit radikaldemokratischen Zügen und zur Ausbildung einer Revolutionsregierung, die mit Mitteln des Terrors und der Guillotine alle Feinde der Revolution verfolgte. die Phase, ne, von den ganzen Hinrichtungen und ja. so weiter. Du erinnerst dich. Und in der dritten Phase der Direktorialzeit von 1795 bis 1799 behauptete eine von besitzbürgerlichen Interessen bestimmte politische Führung die Macht nur mühsam gegen Volksinitiativen für soziale Gleichheit einerseits und gegen monarchistische Restaurationsbestrebungen andererseits. Da, wo Napoleon dann an die Macht ja. kommt. Wie gesagt, das passiert alles in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Und wir gehen jetzt aber mal davor, also wir reisen nochmal in der Zeit zurück und befinden uns im Jahr 1732, also knapp 20 Jahre oder gut 20 Jahre vor dem Siebenjährigen Krieg. Und zwar beginnt 1732 eine Phase in Brauweiler, in welcher wirklich besonders viele Verbrecher außergewöhnlich brutal verurteilt und gerichtet wurden. Genau, und ich dachte eben, es sei interessant, sich die Ereignisse jetzt anzuhören und dann mal mit Blick, was kurz danach in der Welt so passiert ist, mal so ein bisschen zu analysieren. Gut, dann kommen wir also auf Abt Matthias den Zweiten Grein zu sprechen. Er war Abt von 1731 bis 1753 und er hatte da so eine Phase zwischen 1732 und 1745, also quasi in den ersten 13 Jahren seiner Amtszeit, in der er wirklich krass gegen alle möglichen Verbrecher vorgegangen ist. Und in der Chronik steht, dass aus den Ländereien von Brauweiler unter den vorangegangenen Äbten eine Räuberhöhle geworden sei, Zitat. Und da wollte der neue Abt eben entschieden gegen vorgehen. Und besonders schlimm sollen eben Verbrechen wie Diebstahl und das Herumtreiben von Landstreichern gewesen sein. Mhm. Wobei eigentlich, das stand da so, das steht da so in der Chronik, aber eigentlich ist Landstreicher sein per se erstmal kein Verbrechen. Deswegen weiß ich gar nicht so genau, was er damit meint. Aber ich nehme an, dass wenn ein Landstreicher ein Verbrechen begeht, das härter bestraft wird, als wenn ein sesshafter Mensch ein Verbrechen begeht. Aber da habe ich jetzt erstmal nichts weiter zu herausgefunden. Deswegen lassen wir es einfach mal so stehen.
Aber klingt irgendwie logisch.
Ja, ja.
Also in Anbetracht der Zeit.
Eine wichtige Rolle bei der Strafverfolgung im 18. Jahrhundert hat der Schultheiße gespielt. Oder der Schultheiß. Weißt du, was das ist?
Also ich meine mich zu erinnern, dass das im Süddeutschen, wo ich ja ein bisschen herkomme, Schultheiß oft im Dialekt auch als Bezeichnung für den Bürgermeister benutzt wird. Und deswegen würde mein Tipp jetzt in die Richtung gehen.
Ja, das Amt als Bürgermeisters gab es da ja, glaube ich, in der Form noch nicht so richtig. Aber das hat auf jeden Fall den richtigen Ursprung, würde ich jetzt mal annehmen. Weil der Schultheiß bezeichnet den Beamten, der Schuld heischt. Also der für die im Auftrag, jemand, der im Auftrag seines Herrn die Mitglieder einer Gemeinde zur Leistung ihrer Schuldigkeit anhält. Also er ist verantwortlich für das Aufrechterhalten von Gesetz und Ordnung in ausführender Position. So ein bisschen wie ein Mischmasch aus, ja, oder eher doch relativ ähnlich wie ein Polizeidirektor oder sowas in der Art, könnte man es vielleicht am ehesten erklären, wobei das jetzt natürlich ein gewagter Vergleich war. Aber
ja, aber an sowas musste ich auch gerade denken.
Genau. Der war aber gleichzeitig auch Richter der niederen Gerichtsbarkeit, also kleinere Vergehen mussten dann gar nicht mehr hoch getragen werden. Die Abtei selbst, das heißt der Abt, hatte die hohe Gerichtsbarkeit auch inne. Das heißt, er konnte alles selbst verurteilen, was Kapitalverbrechen anging, und der Schuldherr selbst konnte kleinere Verbrechen selbst verurteilen, was natürlich dann ein entscheidender Unterschied zu jeder polizeilichen Funktion ist.
Ja,
ja, wo man ja nicht gleich beides sein kann. Er war auch dann dafür verantwortlich, Abgaben einzuziehen und die Beachtung anderer Verpflichtungen Sorge zu tragen. Also was man noch sonst so, was die Gemeinschaft so in dem Gebiet für Regeln aufgestellt hatte, dass die halt eingetragen, eingehalten werden. Und ähnliche oder gleichartige Amtsstellungen waren der Amtsmann, der Dorfrichter, der Erbrichter, der Fronbote, der Greve, der Meier, der Schiedsmann, der Vikar, der Vogt, nur damit du so einen Eindruck bekommst, dass das nicht überall auch Schultheiß hieß oder dass nicht jede Stadt einen Schultheiß hatte, manche hatten einen, aber es gab halt ja keine Einheitlichkeit, weil nichts einheitlich regiert wurde.
Ja, deswegen. Ja, ja.
Mithilfe des Schultheißens in Bauweiler hat der Abt Matthias Grein eben dafür gesorgt, dass die Verbrecher verfolgt werden, yay, und fasste dann als ersten im Juli 1732 einen Mann, der dann hinter Widdersdorf am sogenannten Hexenplätzchen am Galgen hingerichtet wurde. Das wird in der Chronik erwähnt, aber was genau der eigentlich begangen haben soll, ist
irrelevant.
Ist irrelevant, ja, genau.
Auch, ja.
Nur einen Monat später, also dann im August 32, wurde ein Landstreicher in Freimersdorf gefasst, den man wegen mehrfachen Ehebruchs ausgepeitscht, gebrandmarkt und aus dem Territorium verwiesen hat. Also hat doch mal Glück gehabt, dass er nicht auch am Galgen endete. Und dann ein paar Monate später, also Ende 1732, schnappte der Schultheiß den langjährigen und weit bekannten Dieb Arnold Fuchs, genannt Ohne Sorg, den man dann ebenfalls am Galgen hängte. Ja, finde ich auch gut, dass man auch schon zu der Zeit so Spitznamen für Serienverbrecher sich ausgedacht hat. Und dann ereignete sich ein besonderer Fall 1734, als man ebenfalls im Dezember einen Mann namens Jakob sowie zwei Konkubinen namens Maria und Christina geschnappt hat. Und kannst du dir vorstellen, was ein Anklagepunkt gegen die drei war?
Dass sie zu dritt miteinander?
Ja, also hier steht schön der Fachausdruck liederlicher Lebenswandel.
Mhm. Ich glaube, das habe ich auch später in späteren Archivalien schon mal gelesen.
Ja, ist gut, ne? Kann auch Anlass bedeuten eigentlich.
Mhm.
Aber neben diesem Anklagepunkt wurden ihnen auch noch mehrere Morde vorgeworfen.
Oh.
Und die wurden dann auch hauptsächlich deswegen verurteilt. Also ich glaube, das mit dem liederlichen Lebenswandel hat man dann doch als weniger schlimm erachtet.
Mhm.
Aber man konnte das letztendlich auch hauptsächlich nur Jakob und Maria nachweisen. Und Jakob wurde dann auf das Rad geflochten und Maria wurde enthauptet. Christina hatte da den Umständen entsprechend etwas Glück. Sie wurde in Anführungszeichen nur ausgepeitscht und anschließend dem Territorium verwiesen. Also ist nochmal davon gekommen.
Okay. Also die hat man dann nur in Anführungszeichen für liederlichen Lebenswandel und die beiden anderen wegen Mord, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
Ja, genau. Also so habe ich das jetzt auch interpretiert. Das war jetzt nicht ganz so deutlich da formuliert.
Mhm. Okay.
Also ja, aber ich habe es auch so interpretiert, dass Christina eben nur den liederlichen Lebenswandel hatte und deswegen bestraft wurde und den anderen beiden auch ein Mord nachgewiesen werden konnte. Dann wurde 1737 im April ein Mann, ein unbekannter Mann, am Galgen hingerichtet und im März 1743 eine Frau auf demselben Richtplatz enthauptet. Bei beiden ist das Verbrechen nicht genannt.
Ich finde vor allem auch, also ein unbekannter Mann Und es wird einfach auch nicht genannt, weswegen. Und man tötet ihn halt, ne? Also das ist schon, ja.
Ja, und dann kommen wir aber auch schon in Richtung Ende dieser wilden Phase. Denn die Serie der Hinrichtung wurde im Februar 1745 mit einem Mönch aus Brauweiler beendet. Er war Organist der Abtei, er hieß Peter Josef Limburg. Und er war ein paar Jahre zuvor ins Kloster eingetreten und hatte dabei verschwiegen, dass er bereits verheiratet war. Ihm konnten dann auch noch mehrere Diebstähle und auch Ehebruch nachgewiesen werden, während er Mönch war. Viel schlimmer war jedoch auch noch der heimtückische Mord an einer anderen Frau. Denn Magdalena Fusters war selbst bereits verheiratet, als sie von Peter Josef Limburg schwanger wurde. Und er hat sie getötet am Nikolaustag 1744, als sie kurz vor der Geburt des Babys standen hat.
Oh, Wahnsinn.
Ja. Und der ehemalige Mönch wurde dann in Widdersdorf erst enthauptet und dann aufs Rad geflochten und dann seinen Kopf auf einen Pfahl gesteckt.
Das ist ja nochmal eine Schippe mehr als alle anderen, ne?
Genau. Ja, das ist auch typisch, so als Fact am Rande, dass in vormoderner Zeit die Hinrichtung im Nachhinein brutaler ausgestaltet wurde, je schlimmer man das Verbrechen halt betrachtet oder beurteilt hat. Also eine normale Hinrichtung wurde dann quasi schon als Gnade gesehen.
Mhm. Ja, aber auch erstaunlich, ne? Da, wahrscheinlich auch nur, weil er Mönch war, dass man das dann so hart, weil die anderen, die haben, also diese anderen beiden, die er dann enthauptet und oder aufs Rad geflochten und er wurde halt alles.
Er hat allerdings auch eine Frau getötet, die schwanger war. Ich finde, das ist ja dann quasi, kann man auch fast als Doppelmord bezeichnen in so einem späten Stadium.
Und ja, 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 da hast du durchaus recht. Ja.
Weiß natürlich nicht, wie die das so gesehen haben. Die waren ja Kirche und im 18. Jahrhundert war ja manchmal ein bisschen seltsam, aber als der Kurfürst dann davon erfuhr, also er erfuhr von der Hinrichtung als erstes und dann wurden ihm auch nach und nach die anderen vielen auffällig häufigen Vorfälle berichtet. Und als er dann eben davon gehört hat, hat er den Auftrag erteilt, alles administratorisch zu überprüfen. Aber der Abt, Matthias Grein, ignoriert die Anweisung einfach und verweist eben darauf, dass er die Gerichtsbarkeit selbst innehat und im Rahmen seiner Möglichkeit gehandelt hat und niemandem Rechenschaft schuldig ist. Und damit hat er recht. Also, ja, dem kann niemand was. Der hätte noch viel, viel mehr Menschen verurteilen lassen können, als er sowieso schon getan hat. Und damit hat eben das Kloster dann auch keine weiteren Probleme. Aber ein bisschen auffällig finde ich das dann schon, dass nach dieser angeordneten Überprüfung, die dann nie stattgefunden hat, die Serie der Hinrichtungen und Verurteilungen aufhört. Komplett. Und wieder Ruhe einkehrt. Dabei ist der Abt ja noch ein paar Jahre im Amt. Ne? Es ist ja nicht so, dass er einfach bis zu seinem Tod weitergemacht hat, sondern hat danach dann aufgehört. Aber der Chronist spricht natürlich davon, dass es natürlich daran liegt, dass dank des Abtes jetzt alle Verbrecher aus dem Gebiet gefunden wurden und verurteilt worden sind und er erfolgreich für Ruhe gesorgt hätte.
Das ist natürlich, ja.
Ja.
Man kann sich die Dinge auch schönreden, ne?
Ja, genau. Das war's jetzt erstmal so von meinen gesammelten Fakten zu dem besonders brutalen Abt Matthias Grein. Jetzt habe ich mir halt überlegt, warum das zu dieser Zeit so kommen konnte, wie es gekommen ist. Also wieso in den 1730er und 40er Jahren ein Abt seine Macht so ausnutzen konnte und was da vielleicht so hinterstecken könnte. Jetzt habe ich ja vorhin diese drei großen Blöcke des 18. Jahrhunderts geschildert und habe da so Interpretationsmöglichkeiten gefunden, die das so ein bisschen erklären könnten.
Mhm.
Hast du da selbst Ideen oder soll ich weitermachen?
Also, wie du das jetzt in Zusammenhang bringst, da bin ich gespannt. Natürlich muss man, ändert sich ja irgendwie, das ist ja auch so ein gesellschaftlicher Wandel, der sich irgendwo vollzieht, der dann nachher die französische Revolution zumindest in Europa auslöst. Da muss sich ja im Denken irgendwas verändern. Aber ja, erzähl du mal.
Okay. Ja, also als ersten Punkt könnte man das auch so interpretieren, wie wir das auch oft machen, wenn wir so ein bisschen erklären, warum hier in den 1780er Jahren noch eine Prälatur gebaut wurde.
Mhm.
Und zwar, dass es sich um ein letztes Aufbäumen der kirchlichen Macht handelt. Also die Kirche nochmal zeigen muss, quasi wie so ein sechster Sinn spürt, dass hier ist kein Ding mehr von Dauer. Mhm. Und deswegen versuche ich nochmal mit aller Macht meine Macht zu demonstrieren. Das ist eine schöne Formulierung. Und ja, das könnte dann so gesehen werden, weil ja gerade durch die Französische Revolution, aber eben auch durch die Aufklärung und dem eben vorangegangen der amerikanische Unabhängigkeitskrieg, die kirchliche Macht als eben zentrale Institution in den Großmächten deutlich zurückgegangen ist, als es vorher im Mittelalter noch der Fall war oder in der frühen Neuzeit. Außerdem, auch damit zusammenhängend, ging es eben vielleicht darum, die Einwohner in Schach zu halten und zu zeigen, wer der Boss ist, weil ja eben der Aufklärungsgedanke, der dann ganz langsam im Kommen war, ja aussagte, dass alle Menschen gleich viel wert sind.
Mhm.
Und das hat die bestehende gesellschaftliche Ordnung ja in Frage gestellt. Und dadurch könnte dann das Bedürfnis aufgekommen sein, den Menschen nochmal zu zeigen, dass der Abt der Boss ist, wie es zumindest im Fall von Brauweiler war. Außerdem zeigt man dadurch auch nochmal den Machtstreit und die Spaltung zwischen Kirche und Adel. Vor allen Dingen an dem Fall, dass der Kurfürst eben die Vorfälle überprüfen wollte und der Abt aber gesagt hat, nee, du kannst mir gar nichts, und damit dann auch noch Erfolg hatte. Was natürlich dazu beigetragen hat, dass die beiden Stände, die vielleicht sogar den dritten Stand in Kontrolle gehabt hätten, wenn sie zusammengearbeitet hätten, das aber nicht getan haben, weil sie auch untereinander sich nicht verstanden haben. Ich finde, man sieht an einigen dieser Fälle auch, dass eben diese alten Werte und die neue Moral ja so ein bisschen aufeinander getroffen sind schon. Und dass man das so ein bisschen als Vorbote der Aufklärung auch sehen kann, wie das so eben in der Geschichte passiert ist.
Ja.
Ja, das waren so meine Gedanken dazu, wie ich die Fälle in einen größeren historischen Kontext setzen würde. Und zum Abschluss hätte ich dann noch eine Frage. Was denkst du, war Matthias der zweite Grein ein Opfer seiner Zeit oder war der vielleicht auch einfach nur ein Sadist?
Der gehört ja schon irgendwo auch Sadismus dazu, wenn man so viele Menschen hinrichten lässt. Auf der anderen Seite wollte er es vielleicht auch besonders gut machen, was er da tut. Und war vielleicht tatsächlich davon überzeugt. Aber ja, das ist natürlich kein Grund, jemanden, der was gestohlen hat, hinzurichten. Also aus heutiger Sicht. Aber man hatte damals ja auch ein völlig anderes Verständnis. Der wird sicherlich auch ein bisschen Opfer seiner Zeit sein, aber Sadismus, würde ich schon sagen, gehört da auch irgendwo dazu.
Ich habe mir das auch gedacht, so allein die Umstände seiner Zeit würden mir wahrscheinlich auch nicht reichen, weil ich glaube, da gibt es genügend andere Äbte, also auch der davor oder der danach, die haben das ja nicht gemacht. Die sind auch Opfer ihrer Zeit. Also muss das bei ihm schon irgendwie was ausgelöst haben. Aber ich denke halt eben auch, dadurch, dass er ja so plötzlich aufhören konnte, muss er sich halt ja schon auch gut unter Kontrolle gehabt haben.
Ja, das ist richtig. Mir fiel auch gerade noch so ein Beispiel ein, ne, dass es ja auch anders geht. Wir hatten, war das die Spezialfolge? Ich meine, da gab es doch diesen einen Mönch, dem man nachweisen konnte, dass er den Neffen oder was des Abts getötet hat, der dann aber 30 Jahre später immer noch Mönch von Brauweiler war, ne? Also es gab ja auch andere Möglichkeiten, mit Verbrechen umzugehen. Ne? Und das würde dann auch wieder dazu zählen, dass er vielleicht ein kleiner Sadist war.
Ja. Okay, das war's dann von mir.
Ja, fand ich auf jeden Fall super spannend. Auch da auch deine Idee, das mal anders aufzuziehen und in so einen großen historischen Zusammenhang zu ziehen. Hat mir gut gefallen.
Ja, gewagt.
Ja, dann.
Okay, gut. Dann danke dir und auf Wiedersehen.
Tschüss.
Wir machen die Tür zu.